Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Michael und ich begrüße euch wieder einmal ganz herzlich zu einer Folge von 7x70, einem Podcast der Gemeinde Christi München am Laimer Platz. Anschließend an die letzte Folge möchte ich euch in dieser und der nächsten Folge in die Zeit der frühen 2000er Jahre mitnehmen und einen Blick auf ein sehr weitreichendes Ereignis wagen, welches in den internationalen Gemeinden Christi weltweit vielerorts zu großen Veränderungen geführt hat. 2003 hat Henry Creed, ein damaliger Mitarbeiter der Londoner Gemeinde, einen Brief geschrieben, der auf die Missstände in den Gemeinden hingewiesen und zur Veränderung aufgerufen hat. Die Veröffentlichung des Briefes jährt sich heuer zum 20. Mal. Vermutlich kennen nicht alle Zuhörer die Hintergründe oder den Inhalt. Vielleicht sogar selbst die nicht, die die Auswirkungen hier in München mitbekommen haben. Der Brief hat eine tiefe Auseinandersetzung angestoßen, wer wir als Gemeinden sind. Wer verstehen möchte, woher wir kommen, muss den Brief kennen. Deshalb schauen wir uns den Brief näher an. Heute geht es um die Entstehungsgeschichte des Briefes und in der nächsten Folge um den Inhalt. Für die heutige Folge habe ich die Frau von Henry Creed, Marilyn, gewonnen. Sie war zwar für kein Interview zu haben, hat mir aber Zugang zu ihrer eigenen Aufarbeitung der Ereignisse ermöglicht und der Nutzung für den Podcast zugestimmt. Sie hat im Jahr 2013, also 10 Jahre danach, ihre eigene Perspektive der Geschichte schriftlich veröffentlicht. Den Link zum Originalartikel findet ihr wie immer in den Shownotes. Im Folgenden hört ihr eine Zusammenfassung davon ins Deutsche übersetzt. Hört mal rein.
Es ist über 10 Jahre her, dass der Henry Creed-Brief das Internet erreichte und die ICOC-Kirchen auf den Kopf stellte. Zu sagen, dass der Brief einen enormen Einfluss auf die Mitglieder und Gemeinden auf der ganzen Welt hatte, ist keine Übertreibung. Es ist eine Untertreibung. Henry und ich hören immer noch davon, wie der Brief Leiter und Mitglieder beeinflusste und wie ihr Leben veränderte, sowohl positiv als auch negativ. Ich denke, dass es für andere interessant sein könnte, die Hintergrundgeschichte von jemandem zu hören, der sich ganz in der Nähe des Epizentrums befand. Warum, wann und wie der Brief geschrieben und verteilt wurde und über unseren persönlichen Weg seit Februar 2003. Dies ist mein Bericht. Es ist nicht meine Absicht, alten Schmerz zu wecken, mit dem Finger auf andere zu zeigen oder Beschwerden vorzubringen, sondern etwas Licht in eine Reihe von unglücklichen Ereignissen zu bringen, meine Seite einer bedeutenden wahren Geschichte. Wie die meisten Menschen erinnere ich mich daran, was ich am 11. September 2001 tat, als die Welt aus den Fugen zu geraten schien. Für die Familie Creed brachten die Ereignisse des 11. September unerwartete und tiefgreifende Veränderungen mit sich, die sich erst einige Monate später zeigten. Im Dezember 2001 machten wir eine 6-tägige Reise in die Gegend von Toronto, um Henrys Mutter zu Weihnachten zu besuchen. Zu diesem Zeitpunkt lebten wir bereits seit 7 Jahren in den USA, überquerten regelmäßig die Grenze und erneuerten unser R1-Visum wie erforderlich. Dieses Mal aber waren die Dinge anders. Das Ministerium für Heimatschutz hatte in seinem Krieg gegen den Terror die Schrauben an der Grenze angezogen und eine Politik ohne Ausnahmen durchgesetzt. Unser Visum war auf 5 Jahre begrenzt und wir hatten es überschritten. Der Grenzbeamte drückte es so aus: Sie scheinen eine reizende Familie zu sein und es tut mir leid, dass es Weihnachten ist und ich hasse es, Ihnen das sagen zu müssen, aber ich kann Sie nicht wieder in die Staaten einreisen lassen. Sie können versuchen, ein neues Visum zu beantragen, aber erst in einem Jahr von jetzt an. Unsere Jobs, unsere Familie, unsere Haustiere und unser Haus, fast alles, was uns wichtig war, waren in Norfolk nun unerreichbar. Ironischerweise war das erste Jahr, in dem ich es tatsächlich geschafft hatte, für unseren Kurzurlaub nur leichtes Gepäck zu packen. Wir befanden uns plötzlich im Exil, waren nach unvorsichtigen Weihnachtsausgaben fast pleite und im Grunde genommen obdachlos und irrten durch das düstere Terminal des Toronto Flughafens. Die nächsten 3 Wochen waren ein Wirrwarr aus erfolglosen Versuchen, unseren Status Einreise verweigert rechtlich zu ändern und dann einen Plan B zu entwickeln. Wir baten Freunde in Norfolk, mit unserem Vermieter abzurechnen Schule- und Bibliotheksbücher zurückzugeben, ein neues Zuhause für unsere Haustiere zu finden und unseren Hausrat einzulagern. Bankkonten mussten aufgelöst werden, unsere Kinder offiziell von der Schule abgemeldet werden. Es gab viele Tränen, Tränen des Verlusts und der Hilflosigkeit. Der Umzug nach Norfolk war eine Rückkehr zu großartigen Freunden, zu einer herzlichen Gemeinschaft und zu einem Ort, an dem wir hofften, Wurzeln schlagen zu können. Wir waren erst seit 6 Monaten dort, aber es fühlte sich wie ein Zuhause an. Jetzt mussten wir unseren Blick woanders hinwenden und für eine neue Heimat in einem anderen Land beten. In Kanada öffneten sich keine Türen für uns, aber die Gemeinde in London, England, bot uns gnädigerweise an, uns hierher zu holen und uns als Mitarbeiter einzustellen. Wir alle begannen, das Leben in London zu genießen, auch wenn die Zeit an seiner mittelmäßigen bis miserablen Schule meinem Sohn Daniel letztlich einen Großteil der Erfahrung verdarb. Zur Kenntnis genommen, nur weil die Schüler weiße Hemden, Anzugjacken und Krawatten tragen, heißt das nicht, dass sie sich wie Gentlemen verhalten. Wir lebten in einem multikulturellen Viertel, das überwiegend nicht britisch war. Auch die Gemeinde war eine bunte Mischung aus Kulturen und Nationalitäten, spritzig und gemischt, voller Charakter und Persönlichkeiten. Henry liebte fast alles an London und bezeichnet es immer noch als seine Lieblingsstadt, wobei New York an zweiter Stelle steht. Und ich war hingerissen von der englischen Landschaft, die nicht weit von unserer Haustür entfernt ist, und von der wunderbaren Einfachheit der Schuluniformen, von falschen Eindrücken einmal abgesehen. Und jetzt zur Geschichte der Gemeinde in London. Ich habe beschlossen, meine Abhandlung in 7 kürzere Abschnitte zu unterteilen. Teil 1: Eine sehr müde Gemeinde. Im Frühjahr 2002 war die Londoner Gemeinde am Rande der Erschöpfung angelangt. Wir hatten den Eindruck, dass sie sich seit 20 Jahren auf einem Feldzug befand und die Mitarbeiter und Mitglieder immer noch wie die jungen Singles wirkten, die sie waren, als die Gemeinde neu gegründet wurde. Jetzt aber waren viele der Mitglieder verheiratet und hatten Kinder, hatten viele andere Verpflichtungen im Leben und es wurde immer noch von ihnen erwartet, dass sie häufig auf die Straße gingen, um Menschen an U-Bahnhöfen auf der Straße anzusprechen und sich dann mit den Interessenten zu treffen. Außerdem standen die obligatorischen Gottesdienste in der Wochenmitte und die wöchentlichen Bibelgespräche auf dem Programm jedes Mitglieds. Hinzu kam der bevorstehende Gottesdienst zum 20-jährigen Bestehen, der für Ende Juni in der Wembley Arena geplant war. Die Gemeinde hatte sich zum Ziel gesetzt, 10.000 Besucher zu erreichen, was bei einer Mitgliederzahl von etwa 1.200 keine Kleinigkeit war. Tägliche und wöchentliche Ziele wurden für alle festgelegt und um diese Ziele zu erreichen, war jede Woche stundenlanges Engagement erforderlich. Die Begeisterung für den Gottesdienst war groß, aber die Mitglieder waren ausgebrannt. Von uns Mitarbeitenden wurde monatelang erwartet, dass wir früh morgens und an den Wochenenden im Einsatz waren und unsere normalen 6-Tage-Wochenpläne einhielten, die früh begannen und in der Regel nicht vor 22 Uhr oder später endeten. Das war sowohl körperlich als auch geistig anstrengend. Die Verpflichtung für alle war hoch und die Kampagne wurde von Anfang des Jahres bis zum Juni-Gottesdienst fortgesetzt. Vor allem der leitende Evangelist gab persönlich das Tempo mit seinem eigenen Einsatz vor, was alle ermutigte. Aber es war trotzdem ein hohes Ziel. Selbst für mich, der gerne auf Menschen zugeht und neue Leute kennenlernt, wurden die Ziele und Erwartungen zu einer Belastung, als sich die Kampagne über Monate hinzog. Durch Gebet, harte Arbeit und Beharrlichkeit hat die Gemeinde die Ziele für den Jubiläumsgottesdienst erreicht. Aber ich glaube, für einige von uns war die Veranstaltung in Wembley eine Enttäuschung, nachdem wir monatelang eingeladen und nachgefasst hatten. Für all unsere harte Arbeit schien es nicht viel zu geben. Ich erinnere mich, wie ich während des Gottesdienstes in die Gesichter der Menge schaute und feststellte, dass nur wenige Gäste so inspiriert oder erstaunt aussahen, wie wir es erwartet hatten. Hatten wir sie gelangweilt? Im Laufe der Jahre zitierten wir gerne aus dem Film Feld der Träume, wenn die Gemeinde ein großes Ziel vor sich hatte. Wenn du es baust, werden sie kommen. Nun, sicher werden sie kommen, wenn man genug Leute fragt. Aber die größere Frage ist, ob sie auch wiederkommen wollen. Die Liebe und Wärme der Londoner Gemeinde ging in der gewaltigen Menschenmenge verloren. Und ich erinnere mich, dass ich dachte, dass der Prunk und die Umstände nicht die Gemeinde repräsentierten, wie wir sie kannten. Danach begann der Burnout erst so richtig. Wir alle wissen, was passiert, wenn große und kleine Menschen übermüdet sind. Sie werden launisch und unglücklich. Nach dem großen Tag waren die Leute müde von Zielen und Zahlen. Vielleicht hat das nicht jeder so empfunden, aber mir kam es so vor, als hätte sich eine weitere Schicht von Müdigkeit und Abgeschlagenheit über einen Großteil der Gemeinde gelegt und niemand sprach mehr über den Gottesdienst in Wembley. Es war eine Erleichterung, mit den Zielen, den Zahlen, der Rechenschaftspflicht und all den Stapeln von Einladungskarten durch zu sein. Parallel dazu tauchte im Vorfeld des großen Tages ein weiteres kritisches Thema auf. Die Entzauberung über ein zweites Ziel, das ich einen Fall von Kompromiss nenne. Teil 2. Ein Kompromiss. Dieses zweite, aber nicht minder wichtige Ziel war es, während des Wembley-Gottesdienstes 100 Menschen taufen zu lassen. Dies widersprach dem, was wir immer gelehrt hatten. Die Taufe als eine Sache des Heils und eine zutiefst persönliche Entscheidung. Wie die neu unterwiesenen Bekehrten in der Apostelgeschichte sollten neue Gläubige getauft werden, sobald sie verstehen, Buße tun und den Wunsch haben, Jesus zu folgen. Wir haben gelehrt, dass es genauso falsch ist, jemanden zu taufen, bevor er bereit ist, wie jemanden, der bereit ist, auf ein zukünftiges Datum warten zu lassen. Seit den frühen Tagen haben unsere Gemeinden auf der ganzen Welt neue Gläubige zu jeder Tages- und Nachtzeit getauft, überall dort, wo es Wasser gibt. In Seen, Flüssen, Ozeanen, Pferdetränken, Schwimmbädern, Fässern, Badewannen, Whirlpools und zweifellos auch in anderen Gefäßen, die tief genug waren. Wir haben all diese Orte und Gefäße mit Wasser benutzt, damit die Mechanik der Taufe nie ein verkomplizierender Faktor bei der Entscheidung eines Menschen für die Taufe ist. Das Wichtigste war, dass wir nach der Bereitschaft tauften, nicht nach irgendeinem Zeitplan. Die Anweisung, 100 Menschen für diesen Tag bereit zu machen, verstieß gegen das Gewissen vieler Mitarbeitenden. Einige von uns entschieden sich, das Ziel zu ignorieren und fuhren fort, Einzelpersonen zu taufen, sobald sie bereit waren. Andere wollten sich an der Erreichung des Ziels beteiligen und versuchten, ihre Lehre zu entschleunigen. Aber das Ziel warf unangenehme Fragen nach den Motiven und der Integrität auf. Warum genau wollten wir an diesem Tag 100 Taufen durchführen? Wem wollten wir gefallen? Wollten wir damit unsere Besucher beeindrucken, die bei der Logistik von 100 Taufen wahrscheinlich wenig beeindruckt oder sogar unruhig werden würden? Oder wollten wir damit andere Gemeinden in unserer Gemeinschaft beeindrucken? Keiner von beiden schien ein ausreichender Grund zu sein, um unsere Überzeugungen in einen Kompromiss zu verwandeln. Wir wussten aus eigener Erfahrung, dass es riskant und potenziell schädlich war, die fast Bekehrten zu taufen, um ihrer und unserer selbst willen. Ich hatte es in der Vergangenheit getan und es hat mein Gewissen noch lange danach belastet. Ich habe gelernt, jedem Suchenden die Zeit zu geben, die er braucht, und ihm zu helfen, die Kosten gründlich abzuwägen. Eine hart erkämpfte Lektion, die immer noch tief in meinem Herzen sitzt. Es war nicht das erste Mal, dass diese Probleme auftauchten, aber in diesem Fall waren die Größe des Ziels und die Fragen, die es aufwarf, nicht zu übersehen. Wie Paulus schrieb, versuche ich nun die Anerkennung der Menschen oder die Anerkennung Gottes zu gewinnen? Oder versuche ich den Menschen zu gefallen? Wenn ich immer noch versuchen würde, den Menschen zu gefallen, wäre ich kein Diener Christi. Galater 1,10. Am Ende schließlich wurde das Ziel erreicht und wir waren Zeugen von mehr als 100 Taufen in der Arena. Offensichtlich waren viele Menschen auf das verheißungsvolle Datum vorbereitet und ich hoffe, dass jeder, der an diesem Tag getauft wurde, Gott immer noch dankbar ist und in seinem Glauben weitergeht. Dies war jedoch nicht der Pfingsttag, eine von Gott angeordnete Ernte, die von den Menschen nicht geplant war, sondern vielmehr die Förderung eines von Menschen geschaffenen Ziels zur öffentlichen Darstellung und Anerkennung. Das entkräftet nicht das aufrichtige Versprechen an Gott für ein reines Gewissen bei dieser Gelegenheit. Aber der Kern der Richtlinie beunruhigte viele von uns, noch lange nachdem der Tag vorbei war. Es war ein unglücklicher Fall von gemischten und widersprüchlichen Botschaften, ein weiterer schwerer Stein auf der bereits wackelnden Mauer. Teil 3. Eine riesige Dose mit Würmern. Im November braute sich der ultimative Schlag gegen die Londoner Gemeinde bei einem Treffen zwischen den Leitern des Weltsektors und den ihnen unterstellten Leitern des geografischen Sektors auf der anderen Seite des Ozeans zusammen. Der Kernpunkt war, dass die GSLs, das sind die geografischen Sektorenleiter, die WSLs, also die Weltsektorenleiter, mit dem konfrontiert hatten, was sie als Führungsmängel und materialistischen Lebensstil empfanden. Dies führte zu einem offenen Forum, in dem die GSLs zum ersten Mal individuell und kollektiv ihre Sorgen und Beschwerden äußerten. Es wurde vermittelt, dass dies ein positiver, wenn auch schwieriger Schritt in die richtige Richtung war. Unser GSL war zuversichtlich, dass die Mitarbeitenden des Vereinigten Königreichs bzw. Londons keine eigenen Probleme hätten, die sie ansprechen müssten. Leider war dies nicht der Fall. In kurzer Zeit baten die Londoner Mitarbeitenden um die Möglichkeit, ihre eigenen unterdrückten Gefühle in einer Atmosphäre der Offenheit und Redefreiheit zu äußern. Obwohl die Einzelheiten variierten, war die Essenz des Austauschs im Allgemeinen eine Variation des Folgenden. Ich fühlte mich unter Druck gesetzt, Dinge zu tun, die gegen mein Gewissen verstießen und oder mich dazu brachten, unangemessenen Druck auf diejenigen auszuüben, die unter meiner Leitung standen. Ich wurde zu viel herumgeschoben, ohne Rücksicht auf meine eigenen Bedürfnisse, die meiner Familie oder die meines Dienstes. Ich hatte das Gefühl, dass ich entweder gelobt oder getadelt wurde, je nachdem, wie mein Dienst zahlenmäßig abschnitt. Ich fühlte mich unter Druck gesetzt, wichtige Lebensentscheidungen zu treffen oder den Mitarbeitern meines Dienstes Ratschläge zu erteilen, die meinen eigenen Überzeugungen zuwiderliefen oder nicht auf ihnen beruhten. Der Refrain, der alle diese Äußerungen unterstrich, lautete etwa so: Wenn ich jemals etwas sagen würde, würde ich als ungehorsam, undankbar oder stolz angegriffen werden. Eine Person nach der anderen erzählte andere Einzelheiten, aber ähnliche Verletzungen und Schuldzuweisungen. Wie Sie sich vorstellen können, waren all diese hervorgestoßenen Klagen eine ziemlich große Dose mit Würmern, fast 20 Jahre an sich windenden Emotionen und ans Licht kommender Schmutz. Übrigens, obwohl der Materialismus unter den Spitzenleitern auf den WSL- und GSL-Foren ein großes Thema war, stand er in London nicht so im Mittelpunkt. Die Hauptleiter und die Mitarbeitenden lebten nicht auf Armutsniveau, aber sie lebten bescheiden, vor allem viele, die in Diensten in der Dritten Welt gedient hatten. Aber es gab einige giftige Beziehungsprobleme, die viele Jahre zurücklagen, wie zum Beispiel Bevorzugung und geteilte Loyalitäten, die immer noch das Vertrauen und die Einheit unter den Einzelnen beeinträchtigten. Manche fühlten sich falsch repräsentiert und andere fühlten sich falsch beurteilt. Es gab Probleme mit der Gemeindekultur und persönliche Probleme. Das Ganze war wie eine Eiterbeule. Es musste unbedingt ausgesprochen werden. Aber wow, das war dann ganz schön chaotisch. Teil 4. Dominoes. Das Beste an einer hierarchischen Organisation ist, dass zielgerichtete Weisungen von oben schließlich jedes Mitglied erreichen. Das Schlimmste an einer hierarchischen Organisation ist, dass Dysfunktionalität an der Spitze unweigerlich jedes Mitglied in Mitleidenschaft zieht. Dies war sicherlich der Fall bei den Gemeinden in London und Großbritannien, der zweiten Ebene der ICOC-Pyramide. Wir standen kurz vor einer Implosion, die von oben herab ausgelöst wurde. Als sich die offenen Foren der Mitarbeitenden herumsprachen, begannen die Mitglieder ihre eigenen regionalen Foren zu fordern, oder vielleicht ist Ablasssitzungen eine bessere Beschreibung für den Virus, der die Gemeinschaft erfasste. Viele Christinnen und Christen hatten berechtigte Beschwerden, die Jahre zurücklagen, und ihre Stimmen mussten gehört werden. Aber die rohe Intensität von so viel freigesetzter Unterdrückung zu erleben, war für alle erschütternd, unabhängig von individueller Schuld oder Mitschuld. Am ersten und einzigen gemeindeweiten Forum mussten alle teilnehmen, Aber viele fürchteten sich davor, den Geist der Uneinigkeit und den Stachel der berechtigten oder unberechtigten Anschuldigungen des schärfsten Kritiker und Kritikerinnen mitzuerleben. Alle folgten den gleichen Richtlinien von oben nach unten. Jeder hatte schon einige, wenn nicht sogar viele Fälle erlebt, in denen er aufgefordert wurde, etwas zu tun, was gegen sein Gewissen, seine Überzeugung oder den gesunden Menschenverstand verstieß. Dies im Namen der Einheit und der Demut. Ich habe grenzenlose Bewunderung für die Mitarbeitenden des Dienstes in London und im Vereinigten Königreich. Sie gehörten und gehören zu den aufopferungsvollsten und fleißigsten Menschen überhaupt. Die meisten von ihnen hatten vor vielen Jahren ihre berufliche Laufbahn und/oder weitere akademische Studien aufgegeben, um in den Dienst der Gemeinde zu treten. Sie wurden anständig bezahlt, aber nicht annähernd so viel, wie viele von ihnen in weltlichen Berufen hätten verdienen können. Viele gaben einen beträchtlichen Teil ihres Gehalts an die Gemeinde zurück und spendeten auch großzügig an Bedürftige. Schon lange bevor das Thema in den Foren aufkam, waren viele Londoner Mitarbeitende der Meinung, dass ihre Gehälter zu hoch waren, und sie kompensierten dies, indem sie Geld verschenkten. Diese Leute arbeiteten unermüdlich von morgens bis spät in die Nacht, mindestens 6 Tage in der Woche. Wir wurden alle ermutigt, einen Tag in der Woche freizunehmen, aber oft fielen die kirchlichen Pflichten auch auf diese Tage. Sie trugen die Last der Verantwortung für jedes Mitglied in ihrer Region oder Zone, für diejenigen, die sich abmühten, schwach waren oder irgendwelche Beziehungs- oder Lebensprobleme hatten, was auf jeden von uns irgendwann zutrifft. Viele von ihnen waren mehrfach umgezogen, gingen dorthin, wohin sie gebeten wurden, ließen ihre besten Freunde und geliebten Dienste zurück, um mit anderen in einer anderen Stadt, einem anderen Land oder Kontinent zu arbeiten. Waren sie perfekt? Nein, natürlich nicht. Aber sie waren entschlossen, alles zu tun, was von ihnen verlangt wurde, auch wenn es ihren eigenen Wünschen oder ihrem Verständnis widersprach. Sie waren stark indoktriniert worden und hatten andere indoktriniert, der Gemeindeleitung zu gehorchen, um damit ihren Gehorsam gegenüber Gott zu demonstrieren. Nach Hebräer 13, 17, viel verwendet in allen Teilen der Gemeinde. Jetzt wurden sie von denjenigen, die unter ihrer Obhut standen, damit konfrontiert, dass ihre Dienstjahre mit Anschuldigungen, Misstrauen und sogar Verachtung besudelt wurden. Henry und ich waren seit einem Jahr in London, als die Implosion begann. Wir waren in keine der Londoner oder britischen Affären persönlich verwickelt, und es erschütterte uns, diese gebrochenen, aber meist gutherzigen Seelen dabei zu beobachten, wie sie sich gegenseitig kritisierten und tadelten. Was inmitten all des Schmerzes und der Leidenschaft fehlte, war die Perspektive. Als fühlende Wesen neigen wir dazu, die Ungerechtigkeiten, die wir erleiden, für einzigartig zu halten. Mein Schmerz ist wichtig, mir wurde Unrecht getan. Natürlich, aber so ist es auch bei anderen. Und qualitativ gesehen unterscheidet sich ihr Schmerz nicht so sehr von meinem. Was sich wie intensiver persönlicher Schmerz anfühlt, ist wahrscheinlich eine gemeinsame Basis. Aber nur wenige inmitten der Londoner Revolution hielten diese Wahrheit inmitten des Leids fest. Stattdessen schien das Problem tief in der Londoner Gemeinde selbst zu liegen, wo die Fehler und Missbräuche der Gemeindeleitung der letzten 20 Jahre offen zutage traten. Teil 5. Eine gescheiterte amerikanische Rettungsaktion. Die Sitzungen wurden fortgesetzt und die Emotionen steigerten sich. Die Gemeinde geriet ins Trudeln und auch die übrigen Gemeinden des Vereinigten Königreichs wurden in den Kampf hineingezogen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir uns in einer Lage befanden, die sich keiner von uns je hätte vorstellen können. Die obersten Leiter schienen zu blockieren. Die Mitarbeiter des Dienstes waren wie gelähmt und wussten nicht, wen oder was sie unterstützen sollten. Und die Mitglieder begannen, sich auf die einzige Art und Weise zu äußern, die Aufmerksamkeit garantierte, nämlich indem sie ihre finanziellen Beiträge reduzierten oder zurückhielten. Kurz nach dem erbitterten gemeindeweiten Forum wurde beschlossen, 50 Vertreter aus allen Regionen auszuwählen, die durch Abstimmung ausgewählt werden und zu gleichen Teilen aus Mitgliedern und Mitarbeitenden bestehen sollten. Dies schien ein kluger Schritt zu sein, ein Weg, um in einer Gruppe von Personen, die von der Mehrheit respektiert wurden, über die Probleme zu sprechen und zu Lösungen zu kommen. Gleichzeitig wurden weitere amerikanische Leiter, mehrere Älteste und ihre Ehefrauen, von den obersten Leitern einberufen, um sich mit dieser Gruppe zu treffen, sobald sie gewählt waren. Dies erwies sich als nicht so klug. Zunächst einmal mögen es die Engländer wie die meisten anderen Völker der Welt nicht, wenn ihnen die Amerikaner sagen, was sie zu tun haben. Ich sage das auch mit großem Respekt und Liebe für unsere vielen amerikanischen Freunde, die nicht dafür verantwortlich sind, wie die Welt ihre Regierung wahrnimmt. Es ist einfach so, wie es ist. Niemand mag es, wenn man ihm vorschreibt, wie er zu denken und was er in jeder Situation zu tun hat, was in der Tat eine der Kernfragen war. Zweitens hätte die Diskussion und der Dialog unter der Leitung einer Konsensgruppe fortgesetzt werden sollen, sobald diese ausgewählt worden war. Wenn Amerikaner hinzugezogen werden mussten, hätten sie als neutrale Schlichter und Vermittler kommen sollen. Nicht als Regisseure, Richter oder sogenannte Experten dafür, was in einer noch nie dagewesenen Situation zu tun ist. Stattdessen kamen sie mit einer vorformulierten Tagesordnung zu dem Treffen, die bereits vor der Ankunft der Delegierten geschrieben und veröffentlicht worden war, die im Grunde den Berg zum Einsturz brachte, sobald die Delegierten eintrafen. Henry war einer der von unserer Region ausgewählten Delegierten Mitarbeitenden und konnte aus erster Hand miterleben, wie die Londoner Gruppe auf diese Vorgehensweise reagierte. Als ob man sie herablassend behandelte und als ob das Format, der Inhalt und das Ergebnis des Treffens bereits beschlossen worden wären. Wie Henry es ausdrückte, war das der Moment, in dem die wirkliche Revolution begann. Drittens ist anzumerken, dass praktisch alle einfachen Mitglieder der 50-köpfigen Gruppe über jahrelange Erfahrung in der Gemeinde verfügten und in verschiedenen Funktionen als Leiter tätig waren. Einige hatten auch Erfahrung im Vollzeitdienst und somit die reichsten unter uns darstellten. Die nicht im Dienst stehende Hälfte hatte zusammen wahrscheinlich 300 bis 400 Jahre christlichen Lebens unter sich. Sie verdienten es, dass man ihnen aufmerksam zuhörte, denn sie wussten, was sie sahen, fühlten und lebten. Stattdessen wurden sie wie Kinder behandelt, die nicht in der Lage waren, die Weisheit derer zu besitzen, die die Leitung innehatten. Die Aufstellung einer Tagesordnung ohne vorherige Konsultation eines Mitglieds dieser Gruppe zeugt von dieser Haltung. Viertens war es nicht hilfreich, dass die einzigen Personen, mit denen die amerikanische Delegation gesprochen hatte, die obersten Führungskräfte und die Ältesten des Vereinigten Königreichs, zwei Männer, waren, soweit die Mitarbeitenden das herausfinden konnten. Keiner der Mitarbeiter wurde konsultiert, auch keines der regulären Mitglieder. Sie hatten nur einen kleinen Teil eines sehr großen Bildes gesehen. Hätte sich nur einer der amerikanischen Ältesten die Mühe gemacht, zwei Veteranen, die schon ein paar Mal um den Block und um die Welt gereist sind, um eine Innen- und Außenperspektive zu bitten. Wir hätten mit der Beobachtung begonnen, dass Menschen, die sich ungehört fühlen und gemaßregelt werden, weil sie versuchen, ihre Stimme zu erheben, am meisten darauf angewiesen sind, dass ihnen zugehört wird. Teil 6a. Der Brief. Während die Gemeinde weiter schwankte oder unterging, ich denke oft, dass diese Worte zusammengehören, begann der Brief an Henrys Kopf und auf dem Papier Gestalt anzunehmen. Ich muss darauf hinweisen, dass es den Brief bis zu diesem Zeitpunkt meiner Erzählung nach nicht gab. Deshalb hatte er auch keinen Einfluss auf die Ereignisse, die ich bis jetzt erzählt habe. Vielmehr war es umgekehrt. Die Beobachtung des Zerfalls der Gemeinde war es, die Henry dazu veranlasste, seine Gedanken und Sorgen zu Papier zu bringen. Der Brief war sowohl ein Bericht von der Front in London als auch eine Bitte an diejenigen, die die Gemeinde weltweit leiteten, ein Aufruf zur Umkehr. In irgendeiner Weise für den Zusammenbruch der Gemeinden im Vereinigten Königreich verantwortlich gemacht zu werden, ist sowohl unwahr als auch ungerecht. Es ist, als wäre man ein Kriegsberichterstatter, der nach seiner Rückkehr beschuldigt wird, den Krieg begonnen zu haben. Absurd. Die Chronologie des ersten Erscheinens des Briefes, seiner ersten Leserschaft und seiner anschließenden Verbreitung ist wichtig. Und Henry und ich haben versucht, den zeitlichen Ablauf zu rekonstruieren, doch unsere Erinnerungen an einige Details gehen auseinander. Doch bevor ich mich mit der Zeitachse befasse, möchte ich ein paar Schritte zurückgehen und eine tiefere Frage beantworten. Wann begann die Saat des Briefes im Kopf des Autors Wurzeln zu schlagen? Meine Antwort basiert auf den Erinnerungen an das, was uns im Laufe der Jahre beunruhigt hat, am Anfang und als sich die Gemeinde entwickelte. Als wir 1981 Boston besuchten, um uns die Gemeinde anzuschauen, waren wir von der Liebe und Echtheit der Jünger so begeistert, dass wir uns innerhalb von 3 Tagen mit Kip McKean trafen, um über einen Umzug dorthin zu sprechen. Wir sahen bald Sünden des Stolzes und des Wunsches, die Welt zu beeindrucken, besonders unter den obersten Leitern. Aber abgesehen davon waren wir den engagiertesten, einheitlichsten, zielstrebigsten und hingebungsvollsten Christus-Nachfolgerinnen und Nachfolgern, die wir je kennengelernt hatten, ganz nah. Die Gemeinschaft war wie elektrisiert. Jeder war begierig darauf, seine eigenen Erkenntnisse aus der Bibel zu sammeln und zu diskutieren und das Evangelium mit jedem zu teilen. Henry und ich glaubten, dass wir genau dort waren, wo Gott uns haben wollte. In Bombay begannen wir, auf der Empfängerseite, mit einer neuen und intensiven Konzentration auf das völlig Zerbrochensein zu kämpfen. Aber ich glaube, unsere schlimmsten Bedenken traten in den frühen 90er Jahren auf, als wir in Afrika lebten. Hin und wieder hörten wir Nachrichten über die Gemeinde, besonders in den USA, die uns beunruhigten. Einige der Berichte handelten von Gemeindeleitern, die unehrliche und schädliche Praktiken anwandten, um ihre Gemeindewachstumsstatistiken über die ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu stellen. Wir besuchten einige internationale Gemeinde- und Leiterkonferenzen, die eher politischen Versammlungen glichen als geistlichen Zusammenkünften zur Schulung und Anbetung, vollgestopft mit Menschenlob und Schlachtfeldjargon. Ein entscheidender Moment war, als ich mich zu einer neuen Praxis in den amerikanischen Gemeinden in Bezug auf finanzielle Beiträge äußerte. Ich benutzte das S-Wort in einem privaten Gespräch mit denjenigen, die uns betreuten, und fragte, kommt euch das nicht ein bisschen sektenartig vor? Innerhalb von 24 Stunden, das ist kein Scherz, saßen wir in einem Flugzeug nach Los Angeles, um mit den Verantwortlichen zu sprechen. Wir selbst waren nicht ohne Schwächen, aber ich rang mit dem Widerspruch zwischen den einfachen Grundlagen des Gemeindedienstes, anderen zu helfen, Gott und einander näher zu kommen, und der weltlichen und typisch statistikgetriebenen Art und Weise, wie der Dienst an der Spitze geführt wurde. Ich hatte das Gefühl, 2 getrennte Leben zu führen. Ein Leben bei den Treffen und Einkehrtagen der Leitung, das andere unter den normalen Jüngern und Freunden in meinem glücklicheren Leben. Teil 6b, der Brief. Und dann begann der Brief Gestalt anzunehmen. Henry hatte in den frühen Stadien des Zusammenbruchs der Gemeinde mit dem Schreiben begonnen, unterstützt durch die Tatsache, dass wir mehr freie Zeit hatten, nachdem dem gesamten Personal mitgeteilt worden war, den Dienst einzustellen, bis die Probleme gelöst waren. Henry erinnert sich nicht mehr an diese Ankündigung. Lustig, wie zufällig Erinnerungen sind, aber ich erinnere mich daran wie an einen Eimer kaltes Wasser. Ich fühlte mich, als wären wir von einem Hochgeschwindigkeitskarussell abgeworfen worden und schwindelig und orientierungslos auf dem Boden gelandet. Es war ein Vorzeichen für das, was noch kommen sollte. Irgendwann in dieser Zeit trat das leitende Ehepaar zurück und erkannte die Sünden und Schwächen in ihrer Führung an. Sie erkannten, dass der Versuch, an ihrer Position festzuhalten, der Gemeinde nicht helfen würde, voranzukommen und zu heilen. Ich glaube, dass sie ein gottesfürchtiges Paar sind, das vom Kurs abgekommen ist, aber in ihrer Reue und ihrer Liebe zu Gottes Volk aufrichtig war. Beide haben während ihrer langjährigen Arbeit in der Dritten Welt Opfergeist und ein Herz für die Armen bewiesen. London war auch ein verheerendes Kapitel in ihrem Leben. Ein großer Teil des Briefinhalts hatte sich schon lange in Henrys Kopf zu formieren begonnen, und der Rest ergab sich aus dem, was wir in London erlebten. Es war eine Mischung aus langer Beobachtung und Erfahrung mit Krisenberichten aus erster Hand. Plötzlich fügten sich alle Teile zusammen. In London verliefen die Treffen mit den 50 Personen schleppend, und es war kaum ein Fortschritt in Sicht. Tatsächlich drehte sich zu diesem Zeitpunkt die Hauptdiskussion um die Vorbereitung von Abfindungspaketen für die Mitarbeitenden, da die Mittel der Gemeinde immer weiter sanken. Die Londoner Mitglieder waren so verärgert darüber, wie die Delegation mit der Gruppe der 50 umgegangen war, dass sie ihre Spenden ganz einstellten. Henry beendete den Brief, der an die Leiter der ICOC und nicht an die allgemeine Mitgliedschaft gerichtet war, und beschloss, dass es Zeit war, ihn abzuschicken. Ich weiß noch, wie ich mit Henry stand, bevor er auf Senden drückte und betete und mich fragte, ob wir bald arbeitslos und gemeindelos sein würden. Wir beteten, dass der Brief gelesen und in den oberen Führungsetagen ernsthaft diskutiert würde, was zu echter Buße und grundlegenden Veränderungen führen würde. Waren wir hoffnungslos naiv? Der Brief ging an etwa 70, diese Zahl kennen wir nicht genau, Leiter und Älteste auf der Welt. Wir hielten den Atem an und warteten auf Antworten. Das Schweigen war ohrenbetäubend. Innerhalb der ersten 24 Stunden erhielten wir eine Antwort. Innerhalb der nächsten 72 Stunden gab es eine Handvoll Antworten, wenn überhaupt. Zwei der Leiter des weltweiten Sektors und zwei oder drei der Gemeindelehrer sagten, dass sie den Brief schätzten und ihm zustimmen. Diese Erklärungen wurden zurückgezogen, sobald der Brief öffentlich wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Henry überzeugt, dass die 50-köpfige Gruppe den Brief lesen musste. Wie ich bereits schrieb, dachten die meisten, wenn nicht sogar alle Mitglieder, dass dies nur ein Problem der Londoner Gemeinde sei und dass ihre früheren und jetzigen Leiter die Schuld daran trügen. Henry schlussfolgerte, dass es für die Mitglieder der Gruppe äußerst hilfreich wäre zu begreifen, dass das eigentliche Problem die grundlegende Struktur, Lehre, Kultur und Heuchelei war, die sich in den letzten 20 Jahren in der ICOC entwickelt hatte. Das Wort, das er dafür verwendete, war systemisch. Er schlussfolgerte, dass die Anerkennung dieser Tatsache von wesentlicher Bedeutung sei, bevor in London sinnvolle Änderungen wahrgenommen werden könnten. Und so verteilte er Kopien seines Briefes an die von der Gemeinde gewählten Delegierten, nicht um die Flammen anzufachen, sondern um das Bewusstsein zu schärfen und alle zu beruhigen und um hoffentlich die Mitglieder, die nicht zum Dienst gehörten, davon abzuhalten, die in der Mitte der Hierarchie gefangenen Mitarbeitenden, die genauso sehr wie alle anderen eine Veränderung wollten, auszuweiden. Und um den Leitern zu zeigen, wie bedrängt, hilflos und wütend die Mitglieder wirklich waren, und zwar aus vielen langjährigen und völlig berechtigten Gründen. Der Brief sollte den Fokus darauf lenken, was sich zu eng und gefährlich anfühlte, und helfen, das größere Bild zu sehen. Er forderte die Delegierten auf, den Brief vorerst für sich zu behalten. Henry wusste, dass der Brief irgendwann veröffentlicht werden würde, aber er wollte den führenden Gemeindeleitern Zeit geben, den Inhalt zu verdauen und darauf zu reagieren. Wie viele von euch wissen, vollzog sich der schicksalhafte Schritt vom begrenzten zum weltweiten Zugang sehr schnell. Einer der Brüder aus der Delegation war der festen Überzeugung, dass der Brief sofort veröffentlicht werden müsse. Henry argumentierte mit ihm, er solle warten, bis die Zeit reif sei, aber der Bruder ließ sich nicht abbringen. Und so veröffentlichte der eifrige Bruder den Brief und der Rest ist Geschichte. Sein Name ist kein Geheimnis und wir sind ihm nicht böse. Ich glaube nicht, dass Viralgehen ein populärer Ausdruck war, aber genau das hat der Brief getan. Gute Reise. 101 Entlassungen. Inmitten des Lärms und der Frustration über die gescheiterte Rettungsaktion, die fruchtlosen Verhandlungen und die anschließende Desillusionierung der Kirchenmitglieder hatte Henrys Brief, Überraschung, wenig bis gar keine Wirkung in London. Es war, als hätte man ein Manifest verfasst, nachdem die Revolution bereits in vollem Gange war. Die Implosion war nicht mehr aufzuhalten. Die Mitglieder hatten ihre finanzielle Unterstützung vollständig zurückgezogen und die Zeichen standen auf Sturm. Und jetzt kommt der Teil, der mich immer noch schockiert. 101 Mitarbeitende der Londoner und britischen Gemeinde wurden entlassen, nur einer nicht. Oder wie man in England sagt, wurden überflüssig. Unser Verwalter hatte die unangenehme Aufgabe, zu jedem Einzelnen zu gehen, um ihm die Nachricht offiziell zu überbringen und sein Abfindungspaket offenzulegen. Die Abfindungspakete beliefen sich auf ein Monatsgehalt pro Dienstjahr, genug, um die Familien eine Zeit lang über Wasser zu halten, aber kaum ein goldener Fallschirm. Für Henry und mich waren die Bedingungen anders. Da wir erst seit einem Jahr in London waren, erhielten wir ein Monatsgehalt plus Umzugskosten, obwohl wir beide schon 20 Jahre lang im Vollzeitdienst tätig waren. Das war keine Strafaktion seitens der Gemeinde. Wir verstanden, dass die Mittel begrenzt waren. Einige großzügige Mitglieder gaben uns Geld aus ihrer eigenen Tasche, um uns zu helfen, insbesondere ein erstaunlicher Bruder, der uns einen beträchtlichen Teil des Erlöses aus dem Verkauf seines Hauses gab. Wir waren demütig über diese Freundlichkeit und das Geld half uns sehr, als wir ein neues und sehr ungewisses Kapitel in unserem Leben begannen. Die Entlassung hat die Gemeindemitarbeitenden auf unterschiedliche Weise getroffen. Ich glaube, wir waren alle verblüfft, dass sich die Dinge so schnell von Schieflage zu völlig desintegriert entwickeln konnten. Während wir uns in der Warteschleife befanden, trafen wir uns immer noch, um über den Stand der Dinge zu sprechen, und diskutierten manchmal die Frage, was würdet ihr tun, wenn ihr nicht im Dienst wärt? Nicht ahnend, dass dies tatsächlich unsere nächste Entscheidung im wirklichen Leben werden würde. Die meisten von uns hatten halbgare, vage oder fantastische Ideen, denn der Vollzeitdienst war wirklich unsere erste Wahl. Ich sagte immer, dass ich Seelsorgerin werden würde, damit ich weiterhin eng mit Menschen zusammenarbeiten könnte. Als ich dann tatsächlich über meinen Beruf nachdachte, war ich so erschüttert, dass das Letzte, was ich tun wollte, war, mir die Probleme anderer Leute anzuhören. Die meisten von uns konnten sich nicht vorstellen, etwas anderes als den Dienst zu tun, selbst in unserem Schmerz. Wir liebten immer noch Gott und wir liebten immer noch die Menschen. Jemand in den USA hat geschrieben, dass Henry und ich aus London gefeuert wurden. Das ist ganz offensichtlich nicht wahr. Wir zogen es in Erwägung zu bleiben, aber zu diesem Zeitpunkt war mein Geist gebrochen. Ich war des Dramas und der Intensität überdrüssig und ich war es leid, mit einem Visum zu leben. Nach so vielen Umzügen war die Aussicht, in unser eigenes Land zurückzukehren, wo uns niemand hinauswerfen oder die Wiedereinreise verweigern konnte, verlockend. Der Rest der Londoner Mitarbeitenden wurde verstreut wie Popcorn in einem Wok. Einige zogen weg und entfernten sich selbst von der Bildfläche. Beobachter könnten dies als Beweis für Schuld oder falsche Motive werten, aber urteilen sie nicht so schnell. Für die Menschen im Epizentrum war die Implosion verheerend. Die Mitarbeitenden wurden pauschal verurteilt, nicht als Individuen mit unterschiedlichen Führungsstilen. Einige waren sehr führungsstark, viele aber auch nicht. Jeder und jede von ihnen hatte die Reise als Jünger begonnen, der den Missionsbefehl befolgen wollte, nach Matthäus 28, 18 bis 20. Doch der Verlust, den wir alle erlitten, war unermesslich. Auf einen Schlag seine geistliche Basis, seine Karriere, seine Freundschaften, sein Ruf, sein Lebensunterhalt, seine Identität und seine Ambitionen zu verlieren, keine Kleinigkeit. Ich weiß das aus erster Hand. Der Wunsch, sich zu verstecken und für eine Weile oder länger zu verschwinden, ist eine sehr menschliche Reaktion auf Verlust, Scham und Schuldgefühle. Moses hat es getan. Er kam gestärkt und verändert zurück, aber es dauerte 40 Jahre. Ich hoffe, dass wir erleben können, wie die gleiche Kraft in denjenigen wirkt, die am schwersten gefallen sind. Mögen wir denjenigen, die es am nötigsten haben, Gnade und den Vorteil des Zweifels gewähren. Letztendlich kann nur Gott unsere wahren Herzen kennen und nur er kann in absoluter Wahrheit urteilen. The Creeds pull up stakes for the 15th time. Der Umzug zurück nach Kanada war im Grunde genommen eine Entscheidung, aus dem Dienst auszusteigen, zumindest für eine Weile, eine Entscheidung, die keiner von uns je erwartet hatte. Inzwischen hatte der Brief die Gemeinde auf der ganzen Welt erfasst und Aufruhr und Veränderungen hinterlassen. Während unserer langwierigen Umzugs- und Einrichtungszeit kamen wir von den meisten Aufregungen nichts mit. Aber Henry ging wieder online, als wir Mitte Juni in unser kleines Haus einzogen, wurde mit Tausenden von E-Mails und Nachrichten bombardiert. Auf diese Weise blieb er auf einer persönlichen Ebene involviert und sprach mit Leitern, Mitgliedern, ehemaligen Mitgliedern, Kindermädchen und persönlichen Assistenten sowie aktuellen und ehemaligen Verwaltungsangestellten der ICOC. Denjenigen Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich wundern, dass wir weiterhin in einer ICOC-Gemeinde Gottesdienst feiern, möchte ich sagen, dass der Brief ein Aufruf zur Reform war, nicht zur Zerstörung oder zum Verlassen der Gemeinde. Wir hofften immer noch auf Veränderungen, liebten unsere Brüder und Schwestern und konnten uns immer noch nicht vorstellen, woanders Gemeinschaft zu haben.
Ja, und falls jetzt noch Fragen aufkommen oder du mit uns einfach ins Gespräch kommen möchtest, schau auf unserer Homepage gcmuck.de vorbei. Dort findest du unsere Kontaktdaten. Und dann bis zum nächsten Mal bei 7x70.